Backstage.
Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Maria Schüritz aus Leipzig. Maria bezeichnet sich selbst als soul-inspirierte Songpoetin. Mit Neugier und Kreativität probiert sie so ziemlich alles aus, was irgendwie mit Musik zu tun hat. Songs schreiben, Konzerte mit ihrer Band geben, Solo mit Loopstation auftreten, musikalisch-literarische Projekte mit anderen KünstlerInnen, Hörspiele, Bühnenmusik, Gesangsunterricht. Zudem baut Maria aus Haushaltsgegenständen Musikinstrumente, sogenannte Upcyclophone. Und sie engagiert sich in der Kulturszene Leipzig und ist zum Beispiel Gründungsmitglied im Verein Leipziger Liederszene. Woher sie die Energie und Inspiration für so viele Projekte gleichzeitig nimmt, was Kulturförderung mit Demokratie zu tun hat und Styroporkügelchen mit Kunst, unter anderem darüber sprechen wir im Backstage-Podcast.
Sie ist zu jung, hat kaum selbst gesehen, was da unterging. Oh, was warst du für ein Land? Die einen wollen es wir haben, die anderen nicht erinnert werden. Was war das nur für ein Land?
Hallo Maria, schön, dass du da bist.
Hallo Leni, schön, dass ich da sein darf.
Ich bin total gespannt, worüber wir gleich so sprechen werden, weil du total vielseitig unterwegs bist und ich bereite mich ja immer ein bisschen vor auf meine Gespräche hier und bei dir war das gar nicht so leicht, weil das wirklich eine unglaubliche Masse an Projekten ist und ich finde das alles total interessant und jetzt schauen wir einfach mal, wir fangen mal irgendwo an. Ich glaube, ich würde einfach mal bei dem aktuellsten beginnen, denn du bist ja kurz vor Release von deinem neuen Album Durch die Nacht, erscheint am 24. Mai. Es gibt davor am 22. Mai schon ein großes Release-Konzert. Und ja, erzähl doch gerne mal was zu diesem Album. Was ist das für ein Album? Was ist da drauf zu hören?
Das ist mein fünftes quasi Solo-Album, aber eben mit anderen Musikern eingespielt. Es sind deutschsprachige Songs, irgendwo, ich sag mal Soul-inspirierte Songs, weil das Soul ist meine Lieblingsmusikrichtung, aber Soul ins Deutsche zu übertragen ist nicht so einfach. Also wird es irgendwie was, ja, Songpoetin, sag ich mittlerweile, Soul-inspirierte Songpoetin.
Warum ist das nicht so einfach?
Weil, wenn du jetzt im Englischen love, yeah, und sowas singst, das ist total geil, aber im Deutschen klingt das ein bisschen albern.
Ach so.
Liebe!
Okay, verstehe, ja, okay.
Ja, dann muss man so ein bisschen gucken, wie diese Sprache, die wir halt sprechen, funktioniert in emotionaler Dramatik und damit es nicht irgendwie total schlagermäßig wird oder so.
Und wie lange ist jetzt dieses Album entstanden?
Also noch vor Corona habe ich meine Mitmusiker angefragt, weil ich schon ein paar Songs hatte. Dann kam irgendwie diese ganze Pandemie und ich hatte irgendwie auch in der Zeit keine richtige Lust dazu, jetzt eine Albumproduktion zu machen. Auch mit den ganzen Einschränkungen, es war mir alles ein bisschen komisch. Damit zog sich der ganze Spaß und wir haben 2022 angefangen, ein Album zu planen und ich bin verrückt geworden bei den Planungen und dachte, ich weiß gar nicht, wie ich das koordiniert kriege. Und dann sagte mein Freund, Maria, 20 Songs sind nicht ein Album, das sind zwei Alben.
20, okay, ja.
Genau. Und also habe ich das auf zwei Alben aufgeteilt und wir haben das erste gemacht, Der Lack ist ab. Und das ist 22 rausgekommen und jetzt ist eben Durch die Nacht der zweite Teil dieses Albums.
Ah, verstehe.
Das heißt, die Songs sind zum Teil schon 5, 6 Jahre alt. Mhm. Manche sind auch ganz frisch und ja, das ist es.
Worum geht's in deinen Songs oder jetzt auch speziell auf dem Album? Was sind so die Themen?
Also bei dem Album habe ich jetzt festgestellt, es gibt kein Liebeslied, erstaunlicherweise, sondern also das, jetzt gibt's zum Beispiel ein Lied über, was war das für ein Land, diese DDR, dieses Land, in dem ich geboren wurde, aber von dem ich nichts weiß, weil ich 85 geboren wurde. Mhm. Oder dann gibt es ein Lied über einen jungen Tänzer, der sich freitanzen möchte von der elterlichen Enge. Es gibt was über urbane Einsamkeit, wenn man so durch die Stadt läuft und nicht in Kontakt kommt und alle so ihr eigenes Ding machen. Es gibt eine Vertonung von einem Fontane-Gedicht über die, also ich sag immer über die Unverbesserlichkeit der Menschheit. Also es kribbelt und wirbelt weiter. Die Menschen machen immer weiter, egal was kommt. Ob Hunger, ob Krieg, ob Pest. Es kribbelt und wirbelt weiter. So, ja. Ich versuche so Themen, die ich für wichtig halte.
Genau. Ja, das hätte ich dich jetzt auch gefragt. Genau, wie kommst du auf deine Themen oder was inspiriert dich zu Songs?
Es ist auch ganz oft, ich bin so ein visueller Typ, ich blättere irgendeine Zeitschrift durch oder gucke mir eine Kunstausstellung an und habe so abstrakte Gemälde, komische Fotos sind für mich so ein super Einstieg zum Songwriting. Also ich gucke mir dann ein Bild an, irgendwas brodelt in mir und während ich das Bild beschreibe, entsteht irgendwie ein Lied. Das ist irgendwie ein magischer Vorgang, den ich nicht genauer beschreiben kann.
Das klingt ja abgefahren, weil das ist ja von einem Sinn in den anderen Sinn transportiert. Genau. Ne? Das habe ich jetzt sehr poetisch ausgedrückt. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Genau. Also du siehst etwas und versuchst es dann in Töne umzuwandeln. Das ist genau. Ja voll abgefahren. Okay. Genau. Du hast ja eine Band, hast du ja gerade schon erwähnt. Die ist ja auch auf dem Album zu hören, nehme ich an.
Ja.
Aber du bist ja auch solo unterwegs und mit unter anderem mit Loopstation. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie ist da so die Konstellation und was machst du mit dem Looper?
Also das mit dem Looper kam zustande, ich hatte immer Bands oder Trios und wie das so ist, der eine hat da keine Zeit, der nächste hat da keine Zeit, dann habe ich angefangen, ein Solo-Projekt zu machen. Und dann lief mir diese Loopstation quasi über den Weg und ich dachte so, boah, ich bin eine akustische Musikerin, was Effektgeräte, so ein Quatsch, was soll ich damit? Das war 2008 und dann habe ich das Ding ausprobiert und dachte, boah, ist das cool, ich kann mit mir selber singen, wie geil ist das denn? Und daraus ist ein Soloprojekt entstanden und vor allem habe ich mich dadurch erst getraut, Lieder zu schreiben, weil ich ja ständig die Kontrolle habe, dadurch, dass es immer wieder kommt, was da kommt, höre ich ja, was es ist, wie das klingt, wie es wirkt. Und habe dann so eben Stück für Stück angefangen, mit meinen eigenen Songs rauszugehen. Das war vorher nicht.
Die Band, wie ist die aufgestellt? Was sind da für Instrumente dabei?
Also es gibt einen ganz tollen Schlagzeuger, der schon ganz lange hier in der Leipziger Szene unterwegs ist. Den habe ich bei einer Blues-Session kennengelernt, bei der ich einmal im Monat singe. Dann einen Bassisten, der sozusagen eine Generation jünger ist als der Schlagzeuger. Also wir sind so generationenübergreifend.
Cool. Ja.
Genau. Der macht gerade sein Studium fertig, ist junger Vater. Dann gibt es einen Keyboarder, mit dem ich seit 10 Jahren zusammenspiele. Und genau, Daniel Stojek macht Spoken Word. Der ist so Autor, mit dem ich auch ein paar Sachen zusammenarbeite. Und ich mag das sehr gerne, ihn zu begleiten, wenn er spricht. Und Ingeborg Freitag spielt mit, Geigerin, Perkussionistin, die ja auch schon im
Ja, die war schon zu Gast, genau, da habe ich mich auch direkt gefreut. Und kennst du jetzt auch die Paula Linke? Weil die ist ja auch in Leipzig unterwegs.
Natürlich.
Genau. Ist Leipzig so eine krasse Kulturstadt irgendwie?
Total, ja? Total, ja. Also schon traditionell, weil ja Bach hier war und Wagner hier geboren wurde und solche Sachen. Oh. Ja, ist total krass.
Das hätte ich jetzt gar nicht gewusst, okay.
Ist so. Und genau, wir haben 2019 in Leipziger Liederszene e.V. gegründet, weil die Singer-Songwriter- und Liedermacher-Szene hier so krass aktiv ist. Also ich engagiere mich da schon seit fast 15 Jahren mit einem Festival und einem Songwriter-Treff. Und eben 2019 kam dieser Verein dazu und da ist eben Paula mit dabei und Peggy Luck ist auch mit dabei. Helene Dios, wir sind so Vorstand oder aktives Team. Und ja, gucken immer so, wer noch Bock hat mitzumachen.
Ist aber auch schön, dass es mehr auf eine Zusammenarbeit rausläuft und weniger auf einen Ellbogendenken.
Ja, also wir versuchen es zumindest zusammenzubringen, ja.
Wie würdest du dich denn selbst bezeichnen? Bist du Singer-Songwriterin? Bist du Multi-Instrumentalistin? Bist du, was bist du eigentlich?
Gute Frage.
Oder einfach Musikerin?
Ja. Irgendwie, ja, Musikerin, sage ich mal. Also ich sag oft Songpoetin, weil ich immer als Liedermacherin bezeichnet wurde, aber das passt überhaupt nicht für mich.
Ja.
Also weil ich komme von der Musik, ich komme eigentlich nicht vom Texten, sondern ich habe einfach Bock auf coole Musik.
Ja.
Das ist mein Fokus und als ich angefangen habe, Songs zu schreiben, hatte ich aber auch Bock auf Texte mit ein bisschen Hirn, das durchaus, aber ich bin...
Yeah. Genau. Schön gesagt, ja, okay.
Genau, aber ich bin eher eine Musikerin als eine Texterin und deswegen passt Liedermacherin überhaupt nicht. Deswegen sage ich eben Songpoetin und ich habe eben auch Spaß an sowas wie Musik für Theater machen, Musik für zeitgenössischen Tanz, experimentelle Musik. Also es ist wirklich eher die musikalische Schiene.
Ja, Ja, es ist ja schon einiges von dir an Musik entstanden. Also das hast du schon gesagt, es ist nicht dein erstes Album, was jetzt rauskommt. Man kann sich das auch alles online anhören, aber vor allem gibt es eben auch einen YouTube-Kanal, weil du hast ja schon beschrieben, du bist ein visueller Mensch. Du nennst es audiovisuelle EPs, ne? Also es gehört Video irgendwie mit dazu. Erzähl gerne mal, was ist das, was du da machst?
Genau, manchmal denke ich, wenn ich irgendwann, keine Ahnung, wenn ich mal taub werde oder was weiß ich was, irgendwie nicht mehr Instrument spielen kann, dann werde ich Fotografin oder Videografin. Genau, das macht mir total viel Spaß. Das kam, glaube ich, in der Corona-Pandemie, genau, wir saßen hier alle zu Hause rum und dann habe ich angefangen, mit dem iPad Musik zu produzieren und damit rumzuspielen und hatte irgendwie Bock, Videos zu machen. Ach genau, das war so auf den Corona-Spaziergängen. Da habe ich dann immer so kleine Details beobachtet, habe die gefilmt und habe Mini-Meditationen gemacht im Grunde. Ich habe versucht, die Kamera eine Minute stillzuhalten und irgendwelche Details zu filmen. Also auch, um mich selber runterzubringen. Und aus diesen Detailvideos sind diese Videos auf meinem YouTube-Kanal entstanden.
Okay. Weil dann, also ich,
Genau.
woran ich mich jetzt gerade speziell erinnere, weil ich das irgendwie besonders faszinierend fand, war am Strand mit so
Ja.
Styroporkügelchen.
Die sind super, ne?
Ja.
Die sind aus Bulgarien, genau. Mein Freund lag am Strand und dachte, warum rennst du dauernd weg? Und ich so, na, ich muss die Styroporkugeln hinterher rennen.
Okay, waren die dort, die Styroporkugeln?
Die
Hast du die gar
waren
nicht
da.
mitgebracht? Ach so,
Ja.
okay.
Naja, nee,
Aha.
ich filme Dinge, die da sind. Also ich
Ja.
arrangiere nichts, sondern ich halte nur fest, was schon da ist. Und der Wind hat diese Kugeln immer so schön durch die Gegend geblasen. Und das ist aber gleichzeitig, ist natürlich scheiße, dass da Styroporkugeln am
Ja,
Strand
ja, ja.
rumliegen. Und zwar richtig viele. Und gleichzeitig sind die wahnsinnig schön. Also es ist ganz verrückt. Und deswegen, genau deswegen habe ich das gefilmt als, ja, also diese Diskrepanz zwischen unserer Umweltverschmutzung, aber auch der Ästhetik da drin. Was macht der Mensch mit der Natur und wie reagiert die drauf? So, ja.
Wie entsteht bei dir so ein Projekt? Hast du dann erst so ein Video und dann denkst du, ah, da passt der Song irgendwie dazu oder ist es andersrum?
Ich versuche immer so Videoschnipsel zu sammeln, so Sets zu sammeln, also dass ich mehrere Einstellungen habe von einer Situation, eben zum Beispiel verschiedene Styroporkugelmomente oder verschiedene Schatten. Und das ist dann verschieden mit der Musik. Ich glaube, die sind in dem Fall eher getrennt voneinander entstanden, dass ich mit den selbstgebauten Instrumenten gespielt habe, rumprobiert habe und dann geguckt habe, was passt zusammen, welches Videothema und welches musikalische Thema. Und dann habe ich es zusammen weitergearbeitet.
Das heißt, es ist auch wirklich so gedacht, dass das zusammengehört als Gesamtkunstwerk und man
Ja.
nicht nur gucken oder nur hören sollte, sozusagen.
Am liebsten, genau,
Am liebsten
gleichzeitig.
beides, ja, genau.
Ja,
Du singst da aber auch manchmal in einer anderen Sprache als Deutsch, ne? Und
das
ich
war
drücke das deswegen so
Fantasiesprache.
vage aus, weil ich eine Sprache überhaupt nicht erkannt habe.
Jetzt habe ich schon ein paar Mal gehört, das ist eine Fantasiesprache
Ach,
irgendwie. Ja.
tatsächlich. Ja, ich hatte es mir schon irgendwie gedacht, aber dann dachte ich, vielleicht bin ich auch nur zu ungebildet und kenne die Sprache einfach nur
Nee,
nicht.
nee.
Ah, okay. Wie kamst du da drauf, dann nicht eben Deutsch zu verwenden?
Ich habe mich ab 2007 mit freier Improvisation beschäftigt und da gibt es das eben oft, dass man so mit Fantasiesprache rumspielt, um sich einfach frei zu machen, um stimmlich einfach ja rumzuspielen. Es gibt auch Leute, die so ein Pseudo-Englisch singen. Bei mir ist es dann eben so eine Mischmaschsprache. Und ja, ich benutze die, glaube ich, manchmal zum Melodien finden. Und an der Stelle fand ich es einfach total schön und auch poetischer, diese Styroporkugeln, die so aus einer anderen Welt sind, mit einer
Ah,
Sprache aus einer anderen Welt
cool.
zu
Ja,
verbinden oder so. Ja.
schön. Lass uns mal über Acyclophone reden, falls ich das richtig
Ja,
ausspreche.
richtig.
Das ist ja geil. Also du machst aus Haushaltsgegenständen kleine Instrumente und machst dadurch dann eben Musik. Aber du gibst das auch weiter, weil man findet ja online auch eine Anleitung zum Download. Da ist dann, ich habe es mir aufgeschrieben, eine Haushaltsgummigitarre dabei oder Rasseln aus Schraubgläsern, eine Haarklammer Kalimba. Wie geil ist das denn? Wie kamst du denn da drauf?
Also eigentlich wollte ich immer Musikerin werden und dann habe ich was Vernünftiges studiert, wie ich dachte, nämlich Kultur- und Medienpädagogik.
Oh ja, sehr
Jetzt
ordentlich.
ist die Wahrheit, dass Musik wahrscheinlich vernünftiger gewesen wäre, weil die Leute mehr mit Musiker anfangen können oder Musikerin als mit Kultur- und Medienpädagogen. Genau. Und in diesem Studium mussten wir ein musikpädagogisches Angebot machen. Und ich hatte als Kind mal irgendwann eben so eine so einen Regenmacher selbst gebaut oder eine kleine Trommel selbst gebaut und habe gedacht, boah, das mache ich auch, das biete ich an für Kinder. Fand das total schön und habe eben so ein paar Jahre lang immer Instrumentenbausachen angeboten, aber nicht so richtig Musik damit gemacht. Mhm. Und dann gab es vor 3-4 Jahren so eine Ausschreibung, wer hat Lust auf selbstgebauten Instrumenten Musik zu machen? Und ich schrie, ich. Yeah. Und dann dachte ich, scheiße, wie macht man das? Wie mache ich, dass es klingt und dass das nicht auseinanderfällt? Also weil die einfach sehr instabil, oft sehr instabil sind. Und so ging es los. Es war eben auch in der Pandemie, dass man einfach ein bisschen mehr Zeit hatte, weiterzugehen.
Mhm. Genau. Also du hast dir das tatsächlich alles selber ausgedacht, wie das klingen kann.
Es gibt auch ein paar Bücher dazu oder YouTube-Tutorials, aber ich bin tatsächlich eher ein Typ, der lieber selber rumprobiert, als sich das erzählen zu lassen, was man machen kann.
Und du gibst es weiter, aber du verwendest es auch selbst. Also es ist beides.
Genau,
so.
Genau.
Das ist super cool, ja. Also das war dann auch mit irgendeinem Stipendium dann verbunden, dieses Projekt.
Genau, genau. Vom Musikfonds.
Sehr geil, ja. Weil du jetzt gerade angedeutet hast, wie dein Hintergrund so ist, lass uns doch gern darüber auch mal sprechen. Also woher kommt denn eigentlich bei dir die Musik? Wann hast du angefangen, Musik zu machen?
Es gibt ein sehr, sehr schönes Foto. Da spielt mein Papa an meinem Babybett Gitarre.
Und das habe ich gesehen, ja, auf Instagram. Genau. Das ist so schön.
Genau,
ja.
Ist super schön, ne? Und das hat er jeden Abend gemacht und Volkslieder gesungen und Beatles und Stones und so ein Zeug. Und ich habe mitgesungen, ich habe mitgetanzt. Es hat mich total gekriegt. Und irgendwann fragten mich meine Eltern, willst du auch Gitarre lernen? Und dann dachte ich, ja klar, wie Papa, schrumm, schrumm und singen. Aber ich wusste ja nicht, dass klassische Gitarre was anderes ist. Und dass das halt viel strenger ist und viel, viel enger auch letztendlich. Und dann habe ich 9 Jahre klassische Gitarre gelernt, auch so mit Jugend musiziert und dem ganzen Zeug. Und danach, also parallel habe ich gemerkt, ich will singen, das ist viel direkter, das ist viel emotionaler. Und dann hatte ich echt keinen Bock mehr auf Klassik und wollte damit nichts mehr zu tun haben, weil ich das so eng fand. Ich wollte nur noch Rock-Pop-Musik machen und experimentelle Musik und einfach alle Grenzen sprengen. Und so Stück für Stück freunde ich mich wieder an und versuche auch wieder Musiktheorie mehr zu integrieren und diesen ganzen reflektierenden Überbau zur Musik. Ja. Mhm.
Das heißt, deswegen hast du dann auch nicht Musik studiert?
Ja.
Ja, okay. Du hast aber auch verschiedene Weiterbildungen gemacht mit Workshops und sowas, ne? Also das war dann nicht mit einem Abschluss getan.
Nee, genau. Also in der Kultur- und Medienpädagogik hat man halt so in alles mal reingeschnuppert, so ein bisschen Kunst und ein bisschen Medien und ein bisschen Musik und hier ein bisschen das und ein bisschen das. Also man kann alles und nichts sozusagen danach. Das ist auch total schön, aber ich wollte einfach musikalisch noch genauer, besser unterrichten können, schlicht und ergreifend. Mhm. Und habe dann elementare Musik- und Bewegungspädagogik gemacht, 3 Jahre lang.
Was ist denn das?
Es geht darum, die elementaren Bausteine von Musik oder Bewegung zu benutzen. Also man bricht das sozusagen runter, wie funktioniert Musik in ganz kleinen Bausteinen und macht daraus was. Oder wie funktionieren Bewegungen, was für Bewegungen kann ich benutzen und daraus macht man eine Choreografie. Das geht mit allen Altersgruppen. Also ich finde, das ist so eine schöne Herangehensweise, die nicht so elitär denkt, sondern eben in kleinen Bausteinen. Und am Ende ist auch ganz große Kunst aus ganz einfachen Bausteinen zusammengesetzt. Mhm. Das ist die Idee.
Das klingt ja abgefahren. Okay. Du hast aber auch noch eine Zertifizierung Richtung Popgesang.
Da bin ich gerade dabei. Ja, weil ich wahnsinnig gerne Gesangsunterricht gebe. Also ich arbeite an der Theaterakademie Sachsen, so eine Schauspielschule. Und ich unterrichte wahnsinnig gerne eben diese Schauspielstudis und zeige denen so ein bisschen, wie Rock-Pop-Gesang funktioniert und will einfach noch genauer wissen, wie ich denen erklären kann, was ich meine. Oder wie eben Menschen, die anders denken und fühlen als ich, wie ich denen Brücken bauen kann, dass sie besser kapieren, worauf ich hinaus will.
Das finde ich sehr schön, dass du selber eben auch sagst, du kannst noch dazulernen, ne? Also, dass du
nicht
sagst, ich bin jetzt fertig, so, ich weiß jetzt, wie es geht, ich bringe euch das jetzt bei, sondern dass du selber auch noch neue Wege suchst. Das ist schön.
Immer. Ja, danach mache ich Tontechnikerin, danach mache ich Improvisationspädagogin und
Ja, gut, okay. Hast du auch Hobbys, oder? Das ist immer so die Frage, ne? Wenn man so Kunst macht, das ist ja dann irgendwie alles so, ja.
Genau,
ja.
Genau.
Ja. Was hast denn du so für Auftritte? Wo trittst denn du auf? In welchen Rahmen? Was sind so Konzerte von dir?
Ich spiele sehr, sehr gerne auf so kleinen Kunstbühnen oder auch in so privatem Umfeld, so Wohnzimmerkonzerte, Gartenkonzerte. Das finde ich total schön, weil ich es so mag, mit den Menschen in Kontakt zu sein und wirklich das Publikum zu spüren, in Austausch zu kommen. Ich habe in der Corona-Zeit gemerkt, dass Musik machen irgendwie sinnlos geworden ist. Also alleine vor mich hin Musik zu machen, hier zu Hause, ist irgendwie, bringt mir auf Dauer nichts. Es geht nicht ums beklatscht werden, sondern es geht darum, in Kontakt zu kommen und in Austausch zu kommen und in Gespräche zu kommen, Orte kennenzulernen. Das finde ich so toll. Genau. Und ich habe auch mal überlegt, so was, wo will ich hin? Und ich kann mir das gar nicht vorstellen mit den riesigen Bühnen, was das soll eigentlich. wenn ich die Leute nicht mehr spüre, die vor mir sind. Genau. Ich spiele wahnsinnig gern mit der Band. Das ist echt total toll. Also das, weil ich dann meine ganze Kraft rauslassen kann und meine ganze Power und eben viel souliger sein kann. Aber mit der Band, es geht nicht so oft, weil das finanziell einfach nicht realistisch ist.
Wie viel machst du denn alleine und wie viel hast du Hilfe? Also jetzt, wenn es auch zum Beispiel um so eine Albumproduktion geht oder um Akquise oder diese ganze Orga, die da hinten dran ist, machst du das alles selber?
Ja, leider ja. Und das ist gerade ein bisschen viel vorm Release, alles zu sortieren und alles, genau. Weil ich muss ja auch mein Konto wieder auffüllen. Das ist jetzt ein bisschen... So eine Albumproduktion ist echt teuer.
Hattest du Crowdfunding?
Ja, aber es hat nicht so viel gebracht. Und man vergisst auch immer wieder, dass das so viel Arbeit, da steckt ja so viel Arbeit drin. Wenn ich Unterricht anbiete, dann kommt zwar sozusagen Geld auf mein Konto, aber ich werde dann quasi für den Unterricht nicht bezahlt, wenn ich das zum Album weiterreiche. Also das ist...
Hat sich nicht so gelohnt für dich, diese Angelegenheit? Nee,
also es ist schön, es macht ja auch Werbung, also man kommt in Kontakt, okay. Aber finanziell, naja.
Das ist ja krass. Das heißt, also diese ganze, wie ich gerade schon gesagt habe, Akquise, Orga, E-Mails schreiben, Büroarbeit, das machst alles du selber. Wow.
Okay. Naja, ich kann niemanden bezahlen, der das macht.
Ja, verstehe. Ja, okay. Gut, dann haben wir das auch geklärt, ja. Ja, krass. Ich hatte eher den Eindruck, dass du Teamplayerin bist, in dem Sinne, dass es da auch eine Band gibt, die dann halt quasi mehr macht als nur Band, mit ganz vielen Anführungszeichen, dann halt quasi auch eben mit in dem ganzen Orga-Kasten mit drinne ist. Aber anscheinend ja nicht.
Ja, vielleicht bin ich da auch zu sehr am vorauseilenden Gehorsam oder so. Die Bands, wenn man so in der Studentenzeit Bands hat, dann sind ja alle, wie soll ich sagen, dann ist das so. Dann geht's nicht ums Geld, dann geht's ums zusammen anpacken und zusammen was Songs schreiben und was machen und probieren. Und diese Bands brechen meistens auseinander, wenn die Leute aus dem Studium rausgehen und Eltern werden und Jobs haben. Und was ich jetzt habe, ist eine Profiband. Und die Profis wollen vollkommen richtig vernünftige Gagen haben.
Ja, natürlich.
Das ist auch absolut richtig. Und ich möchte denen dann auch nicht irgendwie noch Aufgaben aufdrücken für die freundlichen Gagen, die sie nehmen. Also wenn sie schon so lieb sind und mit mir spielen, obwohl das alles jetzt nichts zum Reichwerden ist.
Ja, verstehe. Also du engagierst die sozusagen für deinen Auftritt. So rum
genau,
ist das.
Genau.
Ah ja, okay. Wir hatten es jetzt gerade von Konzerten und Auftritten. Was kommen für Leute zu deinen Konzerten? Also wen sprichst du so an? Was hast du für ein Publikum? Sind das so Leute, die so selber experimentelle Musik total geil finden, oder sind das Soul-Fans?
gute Frage. Also was auffällig ist, dass mein Publikum eher so über 40 ist bis irgendwie in hohes Alter.
Aha.
Ich finde es aber auch total schön. Also ich bin oft so gehöre mit zu den Jüngsten im Raum. Das ist aber ein Publikum, das sind ja oft die sozusagen, wo die Kinder aus dem Haus sind und die dann wieder Bock haben, rauszugehen, selber zu leben und nicht bloß für die Kinder alles immer zu machen. Und die sind wahnsinnig dankbar für Kunst, die eben gemacht wird. Und die haben auch Spaß dran, wenn es anspruchsvoll ist. Das finde ich sehr schön.
Also die sind da auch offen für, wenn du dann da deine Loopstation auspackst und Atmosphären bastelst und sowas, das ist cool.
Genau. Also meine Songs sind nicht so wahnsinnig experimentell. Das sind dann eher, ist eher in anderen Projekten.
Wie ist denn dann das Feedback auf deine Musik?
Oh, das ist immer sehr schön. Das Publikum mag das sehr gerne, dass das so vielfältig ist, was ich mache. Also es wird nie langweilig. Ich habe mal irgendwann einen Liedermacher oder einen Songwriter gehört, der gesagt hat, ja, so ein Songwriter-Abend ist ja dann auch ermüdend. Das kenne ich nicht. Also ich mache mal hier ein bisschen was Funkiges und hier ein bisschen soulig und hier wird es wieder ein Liedermacherhafte und da wird es dann wieder rockig. Oder jetzt habe ich plötzlich meine Liebe zu so punkigen Sachen entdeckt. Also es ist sehr verschieden. Mit der Loopstation eben gibt es mal einen Soulcore oder mal ist es wirklich nur zu Gitarren Blues. Also es ich glaube, es ist sehr vielfältig. Das mögen die Leute auch sehr gerne. Die Texte sind mal direkter oder mal poetischer. Das sind so die Feedbacks. Und es kommen auch immer ganz tolle Gespräche raus, weil die Leute irgendwie andocken an eben bestimmte Inhalte. Jetzt ist es ganz oft dieses DDR-Lied. Was war das nur für ein Land?
Ja.
Wenn ich jetzt hier im Osten bin, also fangen die ganz oft an zu erzählen, wenn ich im ehemaligen, also sozusagen Westen spiele, sagen die Leute ganz oft, mir geht's genauso, ich habe keine Ahnung, was das für ein Land war.
Mhm.
Oder es sind Leute, die aus dem Osten in den Westen gezogen sind und sagen, oh, danke, dass jemand das Thema anspricht. Ja, super, ist total schön.
Das ist, kann ich mich auch sehr wiederfinden, weil ich bin 88 geboren, ich habe das auch alles nicht mitbekommen und finde es immer total faszinierend, wenn Leute davon sprechen, dass das auch ja irgendwie eine Heimat ist, die sie verloren haben, ne? Und so. Und
genau.
Obwohl es ja in unserem Land war. Ich kann mir das irgendwie gar nicht richtig vorstellen,
genau,
wie das war. Und bei dir ist es ja natürlich noch viel aktueller oder ja, weil du ja vor Ort bist, ne? Ich bin irgendwo in Süddeutschland, da ist das sowieso alles noch mal weiter weg.
Genau.
Aber ja, finde ich ein spannendes Thema, ja. Ist aber auch schön, dass du es dann trotzdem schaffst, auch Leute emotional damit zu berühren, obwohl du ja gar nicht selbst dabei warst.
Ja, das ich überlege immer, wie kann ich Themen formulieren, ohne anmaßend zu sein. Und das geht am besten über Fragen. Also indem ich wirklich einfach, gerade bei diesem Lied, ich erzähle meine Beobachtungen und frage, was war das zwischen dem, was wir in der Schule lernen und was die Eltern uns erzählen? Was ist wahr, was ist nicht wahr? Gibt es überhaupt eine Wahrheit? So, ja, also offener.
Anstatt Aussagen hinzuklatschen.
Genau,
so.
Genau.
Ja,
also ich habe auch ein Lied gemacht, Arabesque, so ein 10-minütiges Lied über Flucht letztendlich. Und dann habe ich gedacht, wie kann ich denn über Flucht erzählen? Was soll denn das? Das ist ja albern. Was habe ich denn damit zu tun?
Ja.
Aber ich will irgendwas. Ich will was dazu machen. Das berührt mich. Und der Ausgangspunkt ist der, mein Vater war Orientarchäologe und Museologe, war also mit dem Mittelmeerraum beschäftigt. Und wir waren, als ich Kind war, ganz viel im Mittelmeerraum im Urlaub. Und ich fand das ganz toll. Ich fand es total faszinierend. Ich fand die Muezzine ganz toll, die von den Moscheen gerufen haben, gesungen haben. Ich fand das alles total faszinierend. Ich habe das alles sehr positiv wahrgenommen und sehr divers, diesen Kulturkreis. Und dann kam der 11. September und plötzlich waren alle Muslime böse Terroristen. In der öffentlichen Wahrnehmung. Und ich habe mich gewundert und dachte, hä, so ein Quatsch. Ich war doch da im Urlaub ganz viel. Das ist total unterschiedlich. Die Leute sind ganz unterschiedlich. Und dann kamen eben mit Moria diese schlimmen Bilder von den Camps, in denen Menschen in schrecklichsten Zuständen leben. Und dann merkte ich, einmal war ich im Urlaub vor ein paar Jahren auf Malta und habe gar nicht geschnallt, wo ich da hinfahre. Und dann dachte ich, scheiße, ich muss ein Lied drüber machen. Dass das die Orte sind, wo die Menschen ankommen, in Süditalien, auf Malta.
Ja, ja.
Da kommen die Menschen an, in unseren Urlaubsparadiesen und man kriegt nichts mit davon. Genau, und das so ist dieses 10-minütige Lied
sauspannend
geworden.
Ja.
Aber eben aus meiner Perspektive, denn es ist anmaßend, wenn ich irgendwas erzähle, wie jemand flüchtet und wie es demjenigen im Boot geht oder so.
Ja, aber du kannst ja von deiner Perspektive erzählen.
Genau.
Ja.
Genau.
Sehr schön. Was ich jetzt gesehen hatte, ist, dass es schon Rezensionen zu deinem neuen Album gibt, was noch gar nicht erschienen ist. Wie machst du das denn?
Ich habe einfach rechtzeitig eine Pressemitteilung rausgeschickt mit dem ganzen Material dazu.
Da kommen von denen jetzt die Rezensionen rein.
Genau.
Okay.
Genau.
Ach so, natürlich kann ich an dieser Stelle auch mal sagen, alle deine Links sind in den Shownotes dieser Folge. Du hast eine Webseite, Instagram, Facebook, oder?
Ja.
Ist gerade nicht offen. Ja, genau. Also ja, kann man sich gerne mal tummeln. YouTube haben wir schon erwähnt mit deinen Videos.
Genau. Auf Bandcamp ist die Musik auch ganz gut gesammelt.
Ah, cool.
Ja.
Gut. Du hattest noch ein sehr schönes Projekt oder hast eins mit Ingeborg Freitag, die wir vorhin schon erwähnt haben. Ihr habt ein Hörspiel, glaube ich, zusammen gemacht.
Mhm.
Und ihr habt auch jetzt noch dieses Jahr ein Projekt zusammen vor. Erzähl gerne mal.
Genau.
Woher kennt ihr euch eigentlich?
Ach, das ist ganz ulkig. Meine erste Gesangslehrerin erzählte immer von Ingeborg. Und dann dachte ich, boah, ich gucke mir die mal an. Wer ist denn das? Und war beim Konzert und war sehr beeindruckt von ihr. Und war bei mehreren Konzerten, war auch mal bei einem Workshop und dann hatten wir ein paar Jahre lang im Grunde nicht wirklich Kontakt. Und dann fragte sie mich, hast du Lust, zu meinem 50. Bühnenjubiläum was mit mir zu machen? Dann dachte ich, okay, wie kommt die denn da drauf? Oh, was für eine Ehre.
Krass.
Diese krasse Geigerin und Perkussionistin fragt mich. Und dann saßen wir da und haben eben rumgesponnen und irgendwie, und dann habe ich gesagt, Ingeborg, weißt du, du kannst mir helfen, eine Brücke zu schlagen zwischen experimenteller Musik und Songs, weil das wie zwei Inseln in meinem Kopf sind. Wie kriege ich die zusammen?
Mhm.
Und dann haben wir eben ein Programm entwickelt, wo wir experimentelle Improvisationen machen, in das Lied übergehen, aus dem Lied fließend in die nächste Improvisation übergehen, wieder in ein Lied übergehen und also genau, da einfach eine neue Form suchen.
Geil.
Genau. Und genau, das haben wir ein paar Mal aufgeführt und dann habe ich gesagt, ach Ingeborg, wir sollten eigentlich mal was machen zu einem Thema. Oh, guck mal, hier ist eine Ausschreibung zu 89. Jetzt eben 35 Jahre 89.
Ja.
Und Ingeborg war in der Frauenbewegung aktiv, auch eben genau zu der Wendezeit. Und dann haben wir da einen Antrag geschrieben, dass wir ein Projekt machen, in dem wir andere engagierte Frauen interviewen und mit dem Material wieder eine künstlerische Collage machen. Und dann haben wir gedacht, ach, so eine dritte Generation dazu zu holen, wäre ziemlich cool. Also Ingeborg als die Generation, die engagiert war. Ich als die Generation, die zwar schon gelebt hat, aber nichts mitbekommen hat.
Mhm.
Und dann jetzt eben meine Schülerinnen und Schüler aus der Schauspielschule zum Beispiel zu fragen, wie guckt ihr denn da drauf? Und was sind denn eure Aspekte, eure Blickwinkel? Und was fühlt ihr, wenn ihr das Material zur Wendezeit und von diesen engagierten Frauen bekommt, was macht es mit euch?
Mhm.
Genau, und da wollen wir wieder so eine Collage draus machen. Die wird Ende November und Mitte Dezember aufgeführt.
Ah, cool. Ja, wir könnten wahrscheinlich noch über ganz viele weitere Projekte reden, weil wenn ich so deine Vita mir angucke, da ist so jedes Jahr ist so ein großes Projekt irgendwie da. Mhm. Es gibt auch, du hast vorhin, glaube ich, mal angedeutet, so literarische Programme mit Autoren, Hörspiele, du schreibst Bühnenmusik. Gibt's irgendein Projekt, was wir jetzt wirklich absolut noch erwähnen müssen, weil es total aktuell ist, weil es dir total wichtig ist, dass das auch noch hier Platz findet?
Also man könnte jetzt noch erwähnen, also ich mache so einen Singer-Songwriter-Innen-Treff seit 12 Jahren und dazu ein Festival, habe ich auch schon gesagt. Nee.
Kannst du auch gerne noch mal was zu sagen, wenn das noch
aber so hyperwichtig. Ich habe mir vorhin auch so einen Zettel gemacht und fand es nämlich genauso unübersichtlich wie du und dachte, ach du Scheiße. Was ist jetzt wichtig, was nicht?
Dann stelle ich mal noch eine Frage, weil du hast jetzt schon ein paar Mal auch Stipendien erwähnt. Ist es was, wo du aktiv danach auch Ausschau hältst? Du hast ja auch schon ein paar Preise abgeräumt, muss man ja auch mal noch dazu sagen. Ist es was, was dir mehr so zufliegt oder guckst du auch wirklich, wo passt du rein, wo kannst du noch was abstauben, wo gibt's noch irgendeine Förderung oder sowas?
Mhm. Ich habe durch meine Arbeit im Kulturbereich habe ich immer schon viele Anträge geschrieben, so für Veranstaltungen oder eben für Vereine. Und als dann die Pandemie kam, habe ich angefangen, für mich selber Anträge zu schreiben.
Mhm.
Eben Stipendien, Bewerbungen. Und es hat ziemlich gut geklappt in der Pandemiezeit. Und ich versuche das gerade weiter, aber es ist nicht mehr ganz so geschmeidig. Aber das geht, glaube ich, allen so. Also da gab es plötzlich so einen Geldregen in der Corona-Zeit.
Ja.
Das war super schön. Und jetzt wird es wieder ein bisschen härter.
Ja, ich hatte es gerade erst gestern davon, von der Kulturförderung in Rheinland-Pfalz, wo ich ja bin, dass gerade es um flächendeckende Kürzungen gibt. Dieses schöne Wort war in einer E-Mail vom Ministerium an mich gerichtet gewesen, weil ich da eine Förderung beantragt habe. Und dann kam als Antwort nach langer, langer Wartezeit zurück, so ja, Förderung kommt wahrscheinlich, aber bitte rechnen Sie mit flächendeckenden Kürzungen.
Krass.
Und das finde ich halt echt, also gerade auch in der heutigen Zeit sehr bedenklich, dass gerade an der Kultur so gespart wird. Ja, ja. Dass das etwas ist, was wir uns mal leisten, wenn es irgendwie allen gut geht. Dabei sollte genau. das doch eigentlich etwas sein, was wir gerade jetzt ganz dringend brauchen.
Genau, und ich vermute leider, dass nach den nächsten Wahlen, wenn sich die Regierungen anders zusammensetzen, das noch krasser wird.
Ja. Ja.
Genau.
Also eigentlich wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um die Kultur zu fördern.
Genau. Ja. Genau. Ja, ja, oder es ist eben schon 10 Jahre zu wenig gewesen. Mhm. Also ich glaube schon, dass die das rauere politische Klima hat schon, glaube ich, was damit zu tun, dass wir zu wenig in Austausch kommen. Und zu wenig in weichen Austausch kommen. Mhm. In künstlerischen, ja, ästhetischen, sinnlichen vielleicht auch.
Ja, aber auch dieses Bewusstsein dafür, dass gerade das, was du ja machst, ist ja freie Szene, sage ich mal, ne? Das kann ja nur existieren, weil wir in einer Demokratie leben. Deswegen genau. gibt es Kunstfreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit. Deswegen können wir unseren Job machen. Und wenn man in Länder schaut, in denen es keine Demokratie gibt, da gibt es auch keine freie Szene. Da könnten wir sowas nicht tun. Das heißt, jetzt sowas zu fördern, zu unterstützen, ist demokratisches Handeln.
Ja, und fördert eben demokratisches Handeln und
ja.
alternative, ja, ausprobieren von alternativen Varianten, wie man Dinge machen kann, ja. sehen kann.
Und es ist eben auch nichts, was einfach da ist und was wir einfach so hinnehmen und uns halt mal gönnen, sondern dafür muss man halt auch was tun, da muss man halt auch aktiv werden. Deswegen ich ja auch ständig sage, Leute, geht doch bitte auf Konzerte, geht ins Richtig. Theater, geht ins Richtig. Kino, ne, diese ganzen Sachen, schaut euch Ausstellungen an und so weiter, weil jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür.
Genau. Ja. Genau.
Und mich beschäftigt das einfach gerade sehr, weil ich halt, Total. Wie gesagt, ständig irgendwie zu hören kriege, ja, hier wird gespart, da wird gespart, hier Kürzungen und oh.
Ja.
Sehr anstrengend. Okay.
Naja, uns beschäftigt natürlich gerade der, ja, eben wie gesagt, die Wahl, die bevorstehenden Wahlen
ja.
und die
ja.
vermutlichen großen Prozentzahlen von AfD.
Ja.
Ja.
Das ist natürlich bei euch wesentlich krasser noch als bei mir. Ja. Ich bin ganz, ganz gespannt, wann bei uns überhaupt mal das erste AfD-Plakat hängt. Also bei mir in der Stadt Ach so. Tatsächlich gibt es keins bislang, weil die hier nicht stark genug ist bei uns.
Krass.
Aber bin gespannt, weil es gibt durchaus einige Bewegungen ja, ja, ja. hier bei mir in der Stadt, die dahin tendieren, sage ich mal.
Ja, ja.
Ja. ja. Was ich habe ja immer noch eine letzte Frage. Soll ich die jetzt schon stellen oder sollen wir noch was vorher werden?
Mir fällt nichts Schlaues mehr ein.
Nichts Schlaues mehr ein. Gut, dann stelle ich meine letzte Frage und die heißt, was wünschst du dir?
Das ist ja eine schwere Frage.
Ja, ist auch eine sehr große Frage.
Genau. Es gibt es ja verschiedenen Ebenen. Also für mich selber wünsche ich mir mal ein bisschen Pause, dass ich wieder ein bisschen in diesen ganzen vielen Projekten nochmal wieder ein bisschen eine Klarheit finde, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, was bringt wie viel. Weil, genau, ich habe eben große Sorgen, wenn ich mir die politische Situation hier angucke und würde so gerne was Sinnvolles bewegen, mich, ja genau, Leute unterstützen, die was Tolles machen, was Sinnvolles machen, was Demokratisches erreichen wollen. Dafür brauche ich gerade in meinem Kopf ein bisschen mehr Klarheit. Also bräuchte sozusagen ein bisschen Ruhe mal kurz, bevor das Engagement sinnvoll losgehen könnte.
Wie nimmst du dir denn Ruhe? Weil was ich jetzt auch ganz viel spüre hier in diesem Gespräch ist Energie
ja,
und
ja.
Kraft und wuhu, ja, vorwärts, vorwärts. Total geil. Aber wie findest du denn auch mal die Ruhe, die du dir jetzt so wünschst?
Ja, das ist mein Schwachpunkt. Das versuche ich noch rauszufinden, wie ich gut
okay,
Ruhe
gut.
finde. Aber ein schöner Faktor ist Fahrradfahren. Also ich unterrichte ja, wie gesagt, auch in der Schauspielschule. Und die ist ein bisschen nördlich von Leipzig. Und ich fahre da mit dem Fahrrad manchmal zurück. Und das sind so 2 Stunden an Seen vorbei.
Wow, das ist eine richtige Strecke dann, ja.
Okay. Total, genau, und das ist total schön. Und dann so nach einer Stunde wird der Kopf so ruhig und klar. Mhm. Also ich finde, so lange Fahrradfahrten sind super gut.
Also du fährst quasi mit dem Zug irgendwie hin, nimmst dein Rad mit und fährst dann wieder mit dem Fahrrad nach Hause.
Genau, genau.
Das ist auch schön, ja. Ja, rausgehen hilft mir auch immer, ja. Das ist
genau.
gut. Wow, sehr toll. Vielen Dank, Maria, dass du hier
sehr
warst
gerne.
Und von dir erzählt hast. Und ja, ich wünsche dir alles Gute, auch jetzt fürs neue Album und verfolge dich gerne noch ein bisschen, was du so machst.
Ja, danke. Und ja, alles Gute für diesen schönen Podcast und überhaupt für dich.
Dankeschön. Ja. Das war Backstage Folge 161 mit Maria Schüritz. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr findet alle Links zum Podcast und zu Maria in den Shownotes dieser Folge. Schaut da gerne mal vorbei.
Auf Instagram findet ihr immer noch zusätzliche Fotos und Videos zu meinen Gästen. Lasst auch da gerne euer Feedback da, wenn ihr möchtet. Und folgt diesem Podcast natürlich gerne. Es gibt auch noch weitere Möglichkeiten, diesen Podcast zu unterstützen, auch finanziell. Auch dafür könnt ihr mal in die Shownotes schauen. Da findet ihr den direkten Link zur Seite Unterstützen. Da stehen dann alle Infos dazu. Dankeschön und bis ganz bald. Tschüss. Schnürspitzenschuh vom Pankfrisur. Neonfarben schwebt durchs Bühne.